Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Der Super Bowl wirft seine Schatten voraus. Am Sonntag treffen in Minneapolis die New England Patriots und die Philadelphia Eagles aufeinander. Während man es bei den Patriots so ein bisschen erwartet hat, die ganze Saison über schon, waren die Philadelphia Eagles wohl doch etwas überraschend jetzt in den Super Bowl gekommen. Wie die Playoffs gelaufen sind, wie der Super Bowl laufen wird und wer am Ende gewinnen wird, das weiß mein heutiger Gast Roman Motzkus, der bei RAN NFL auch zu den Kommentatoren gehört. Hallo Roman.
Hallo Andreas, also wenn ich das weiß, dann würde ich jetzt sofort wetten, aber ich habe eine Ahnung, aber das Wissen würde ich jetzt nicht so sagen.
Ich hatte mich darauf verlassen, dass du es weißt, deswegen habe ich es vollmundig angekündigt. Roman, vielen Dank für deine Zeit. Du hast die gesamte Saison für RAN NFL wieder mitkommentiert, hattest zum Beispiel auch bei den Championships, bei den Conference Championships das Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Minnesota Vikings. Bevor wir auf die Playoffs zu sprechen kommen, wie ist die Saison deiner Meinung nach gelaufen? Wir haben uns vor der Saison, haben wir beiden uns unterhalten, haben so eine Vorschau auf die Saison gemacht und da hattest du dann schon so ein paar Vorhersagen getroffen damals. Wie ist die Saison deiner Meinung nach gelaufen? Eher überraschend oder sagst du am Ende, ja, die Saison ist eigentlich so halbwegs erwartungsgemäß verlaufen?
Also nach dem, was ich vor der Saison mir zurechtgelegt habe und wo ich gedacht habe, wer die Favoriten sein könnten, war ich in der AFC, glaube ich, gar nicht so schlecht. Mhm. Weil da sind jetzt am Ende des Tages ja doch die New England Patriots wieder in den Super Bowl eingezogen. Und ich glaube, so ähnlich war meine Vorhersage. Ich hatte mir noch ein bisschen mehr Gegenwehr von den Pittsburgh Steelers erwartet, aber die waren ja dann doch während der gesamten Saison nicht konstant genug. Und die Jacksonville Jaguars, die hatte ich eigentlich sogar vergangene Saison schon weit vorne gesehen. Dieses Jahr haben sie den Durchbruch geschafft, weil sie vor allen Dingen auch das Coaching wirklich neu und gut gefunden haben und zu ihrer Stärke der Defense auch noch ein funktionierendes Laufspiel gepackt haben. Also in der AFC fand ich persönlich, gab es nicht so viele wahnsinnige Überraschungen, dass Kansas City stark war. Okay, die haben eine Durststrecke gehabt, aber haben sich dann wieder gefangen, sind in die Playoffs gekommen. Tennessee war noch ein bisschen überraschend für mich. Obwohl Marcus Mariota mit seiner Offense ja eigentlich ja ganz gut ist, aber nicht gut genug gecoacht wurde. Und dementsprechend haben sie da in den Playoffs halt kein Bein auf dem Boden bekommen. Ja, wie gesagt, Jacksonville und Pittsburgh und New England waren für mich dann schon diejenigen, die die Saison in der AFC bestimmt haben. Und dementsprechend war das dann, glaube ich, jetzt das Ende der in den AFC Conference Finals. Natürlich auch ein super spannendes Spiel, da kommen wir bestimmt gleich nochmal dazu. Also das war ganz okay. In der NFC war ich doch einigermaßen überrascht über die Konstellation. Gerade wenn man nach den ersten 3-4 Wochen auf die Scoreboards geguckt hat, dann war es doch relativ überraschend, dass die Minnesota Vikings weit vorne waren, dass Philadelphia auch wirklich gut gespielt hat und dass die eigentlichen Favoriten Green Bay und auch Atlanta gerade zu Beginn der Saison nicht so wirklich gut waren. Bei Green Bay hat sich es dann leider durchgezogen. Durch die Verletzung von Aaron Rodgers haben sie eigentlich relativ früh den Faden verloren, beziehungsweise den Anschluss verloren an die Playoff-Plätze. Und bei Dallas kann man auch sagen, ist schon eine kleine Enttäuschung gewesen. Da haben sie sich bestimmt viel mehr im zweiten Jahr ihrer Super-Rookies von 2016 erhofft. Mhm. Dass da, also Dak Prescott und Ezekiel Elliott, aber da gab es ja noch die Sperre wegen angeblicher häuslicher Gewalt von Elliott. Ja, das alles zusammen ergab dann ein buntes Bild in der NFC und da bin ich doch relativ überrascht, dass gerade auch die LA Rams ein gutes Wort mitgespielt haben. Philadelphia, Minnesota haben mich auch positiv überrascht. Vieles lag da an den Ersatz-Quarterbacks, muss man sagen, die ja auch gerade zum Ende der Saison einiges gezeigt haben und das war eine erfrischende Situation in der NFC. Und ich bin froh, dass jetzt mit Philadelphia auch mal wieder jemand in den Super Bowl eingezogen ist, der lange Zeit dort nicht vertreten war.
Bevor wir auf den Super Bowl zu sprechen kommen, eine Frage noch. War es vielleicht auch so ein bisschen die Saison der neuen Quarterbacks, die so im Moment wahrscheinlich keiner erwartet hat? Wir haben Case Keenum, wir haben Jared Goff, wir haben natürlich Carson Wentz, der bis zu seiner Verletzung am 10.12. dann extrem gute Leistung gebracht hat. Hat dich das überrascht, diese Quarterback-Leistungen, die man vor allen Dingen in der NFC gesehen hat?
Also überrascht sollte man davon nicht sein. Ich bin einzig ein bisschen positiv überrascht, dass es jetzt schon so weit gekommen ist, weil du sagtest ja, Wentz und gerade auch Goff, die sind ja beide gerade erst in ihrem zweiten Jahr und auch Case Keenum war ja bisher eher dadurch berühmt, dass er ein Wandervogel war und jedes Mal, wenn er Starter war, wurde er danach ein paar Wochen eigentlich wieder abgelöst, weil er nicht konstant genug gespielt hat. Jetzt hat das alles drumherum gepasst. Sie haben vor allen Dingen auch die Coaches gefunden, die ihnen geholfen haben. Und gerade wenn du dann auch so einen Super-Rookie siehst wie Deshaun Watson, der sich ja leider das Kreuzband gerissen hat nach ungefähr der Hälfte der Saison, da war wirklich einiges drin. Das wäre ein munteres Rennen geworden zwischen Carson Wentz und ihm, wenn beide gesund geblieben wären, um den Titel des Passing-Leaders bzw. Touchdown-Leaders. Und beide wurden leider noch ein bisschen davor verletzt dann auf die Bank geschickt. Also es sind sehr viele gute, junge Quarterbacks dabei und enttäuscht hat mich zum Beispiel von den Tampa Bay Buccaneers Jameis Winston. Der hat dieses Jahr wirklich eine absolute Durchhängersaison gehabt. Aber es gab viele, viele positive Überraschungen. Und wie gesagt, nicht wirklich überraschend, dass sie so gut spielen, sondern dass sie schon so gut spielen. Und das ist eine schöne Aussicht auf die Zukunft, weil es sind junge Leute, die bestimmt noch die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre oder wenn man nach Brady-Maßstäben und Drew Brees-Maßstäben geht, dann werden die noch etliche Jahre die Liga bestimmen.
Das ist auf jeden Fall die Situation, die so in der vergangenen Saison dann sich stattgefunden hat. Jetzt haben wir am Sonntag den Super Bowl zwischen den Philadelphia Eagles und den New England Patriots. Erstmal ein ganz kleines bisschen ja auch schade, dass der Heim-Super Bowl der Minnesota Vikings verhindert worden ist. Aber man kann und man muss sagen, du hast das Spiel selber kommentiert, die Vikings hatten gegen Philadelphia in der Conference Championship überhaupt keine Chance. Das war schon eine Demonstration von den Eagles, oder?
Ja, sie haben sehr fehlerfrei gespielt. Sie haben alles das, was ihnen gegeben wurde, auch genommen. Und vor allen Dingen haben sie in Nick Foles halt auch einen Quarterback, der durchaus ein Team leiten kann, auch wenn er von der Bank kommt. Er kam ja erst 2,5, 3 Spiele vor Ende der Saison so wirklich zum Einsatz und hat dann Carson Wentz setzen müssen, was echt ein großer Fußabdruck war, in den er da gestiegen ist. Und man hat aber gesehen, dass Nick Foles ein Quarterback ist, der weiß, wie man wirft, wie man ein Team führt. Und er hat vor allen Dingen in den gesamten Playoffs wirklich fehlerfrei gespielt. Der hat alle 3 Spiele in den Playoffs mit einem Quarterback-Rating über 100 gehabt. Und das ist wirklich schon beeindruckend. Und hat vor allen Dingen auch einen Completion-Percentage-Rekord aufgestellt für die gesamte NFL in seinem letzten Spiel mit deutlich über 73 Yards pro, also mehr Pässe angebracht als fallen gelassen wurden. Und das ist wirklich Wahnsinn. Er hat über 350 Yards erzielt und 3 Touchdowns, keine Interception vor allen Dingen. Und da muss man sagen, das ist toll, weil wie Philadelphia gespielt hat. Andererseits war Minnesota, ich weiß nicht genau, woran es lag, ob es Übermotivation war, ob es vielleicht nicht komplett super gecoacht war an dem Tag, weil sie kamen immer einen Schritt zu spät. Sie haben in der Defense ganz, ganz viele Tackles verpasst. Sie haben oftmals nicht die richtige Position gehabt, haben dadurch einfach so einen halben Schritt oder einen Schritt zu spät gekommen. Der Pass wurde gefangen, der Tackle wurde verpasst und dann gab es die langen Touchdowns. Und das sind so Neckbreaker. Wenn du erst selber relativ gut startest, mit einem Thielen den Touchdown machst, und beziehungsweise, nee, es war Kyle Rudolph, glaube ich sogar, wenn du dann selber in Führung gehst und dann holst du dir den Gegner quasi selber wieder hoch mit einem Interception-Return-Touchdown. Und sie haben es halt auch nicht geschafft, den Druck von Case Keenum fernzuhalten, das ganze Spiel über. Das heißt, die Defense der Philadelphia Eagles hat an diesem Spieltag deutlich besser gespielt und deutlich mehr Druck ausüben können und war variantenreicher in dem Look, den sie ihnen gegeben haben. Case Keenum hat ganz oft Dinge gesehen, die gar nicht da waren. Und dadurch hat er halt auch wirklich ein paar schlechte Entscheidungen getroffen. Und insgesamt muss man sagen, war das Ergebnis mit 38-7 wirklich deutlich, aber auch gerecht an dem Tag, weil Minnesota hat es einfach, glaube ich, zu viel gewollt und hat es nicht gepackt.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Am 10. Dezember gab es die Nachricht, dass Carson Wentz verletzt ist und dass er sich das Kreuzband gerissen hat. Hättest du denn da noch einen Pfifferling drauf gegeben, dass die Eagles dann noch in den Super Bowl kommen? Ich meine, die Leistung von Nick Foles kann man ja überhaupt nicht unterbewerten.
Das ist richtig. Nick Foles ist aber glücklicherweise ein Quarterback, der mehr Spiele gestartet ist, als er von der Bank kam. Ja. Das heißt also, er hat bei Philadelphia gestartet, er hat in St. Louis gestartet. Er ist ein Mann, der weiß, wie es geht. Er hat in seiner Karriere schon mal ein Spiel mit 7 Touchdowns geworfen. Also mich würde es nicht wundern, wenn er so ein Ding wieder raushaut am Wochenende. Aber man muss dazu sagen, es ist natürlich eine ganz andere Situation. Die Mannschaft war eingespielt auf Carson Wentz. Und das hat man zum Anfang auch gemerkt, dass Foles zum Anfang auch ein bisschen gebraucht hat. Aber die Wochen bis zu den Playoffs, die haben sie super genutzt. Und Doug Peterson ist ein genialer Coach. Er ist selber jahrelang Quarterback gewesen, Backup-Quarterback in ganz großen Mannschaften, hat sehr, sehr gute Coaches selber gehabt. Und der ist so ein Quarterback-Flüsterer. Der weiß also, wie er mit den Jungs umgehen kann. Daran sieht man auch, wie die Entwicklung von Carson Wentz nach vorne gekommen ist, wie gut er wurde. Und er hat Nick Foles dann halt aus einem sehr, sehr guten Backup, ich möchte sogar sagen, der beste Quarterback Backup in der gesamten NFL, hat er jetzt einen Playoff-Quarterback gemacht, der also wirklich auch starten kann und die Mannschaft zum Sieg geführt hat. Und ich glaube, das ist wirklich eine tolle Sache und die ist einmalig in der Liga, dass man so einen Quarterback da einfach so ins kalte Wasser wirft, kurz vor den Playoffs, und trotzdem spielt die Mannschaft wie aus einem Guss.
Ja, also die Philadelphia Eagles, das war so ein bisschen der Überraschungs-Super Bowl-Teilnehmer. Der andere Super Bowl-Teilnehmer, die New England Patriots, da werden dann die ganzen Patriots-Hasser wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Sie haben es mal wieder geschafft mit Tom Brady. Sie haben Jimmy Garoppolo in der Saison getradet. Sie haben, es gab zwischendurch einen ESPN, großen ESPN-Bericht, dass es Krach gibt zwischen Brady, Belichick und Kraft, dass die Mannschaft quasi nur noch dieses Jahr zusammenbleibt. Es gibt die Gerüchte, dass in der neuen Saison dann sowohl Offensive Coordinator als auch Defense Coordinator Matt Patricia dann weg sind und trotzdem sind sie wieder im Super Bowl. Das muss man auch erstmal so können, wie die Patriots das wieder geschafft haben dieses Jahr.
Also die Patriots sind die Patriots, das muss man wirklich sagen. Die haben über die letzten Jahre, egal was passiert ist, immer geschafft, einen Nackenschlag wegzustecken und wieder aufzustehen. Und ich glaube, die einzige wirkliche schwerwiegende Geschichte, die sie damals hatten, war die Verletzung von Tom Brady, als er sich das Kreuzband gerissen hat, ja, und sie die Playoffs verpasst haben. Das war das einzige Mal seit 2000, seit Tom Brady bei dieser Mannschaft ist, dass sie die Playoffs verpasst haben. Und das zeigt eigentlich auch, was das Gute ist. Das ist nicht nur Tom Brady, das ist nicht nur Bill Belichick, auch nicht Patricia oder Owens, der dafür sorgt, dass diese Mannschaft funktioniert, sondern alles zusammen. Und wenn man sieht, wen die auch während der Saison verloren haben, Julian Edelman vor der Saison schon weg, Dante Hightower während der Saison weg, noch einige andere Key-Verletzungen gehabt, die Running Backs, die haben 6 verschiedene Running Backs, davon war jeder mindestens einmal angeschlagen. Das zeigt eigentlich, was sie eigentlich für ein Pech hatten. Die Wide Receiver, die waren ja teilweise nur noch mit einem Wide Receiver auf dem Feld und haben trotzdem gegen alle Umstände es geschafft, die Leute so zu coachen, dass sie immer den richtigen Spielzug zur richtigen Zeit hatten und den Ehrgeiz und das Wissen und das Können und vor allen Dingen die Erfahrung jetzt in den Playoffs, dass sie aus jeder Situation trotzdem noch zurückkommen können. Und dann hat es man gesehen gegen Jacksonville, die erste Halbzeit war lausig, ja, in den Conference Finals, und sie haben in der zweiten Halbzeit oder beziehungsweise in der Halbzeitpause so die Stellschrauben umgedreht, dass plötzlich von Jacksonville nichts mehr kam. Sie haben plötzlich angefangen, Pässe zu werfen, die Jaguars, wo sie gar nicht gemusst hätten. Die wurden gelockt von den Patriots und es hat genau funktioniert. Und in den entscheidenden Situationen, wenn es nicht drauf ankommt, sind die Patriots da. Da hat man dann plötzlich auf einmal Stephen Gilmore gesehen, der den Ball da in Torwartmanier beim vierten Versuch wegschlägt und den Pass verhindert. Also das sind so Sachen, da wachsen in diesem Moment die Leute über sich hinaus. Und dann ist ein Danny Amendola, der in den Playoffs immer, aber auch wirklich immer da ist, wo man gedacht hat, na ja, der hat eine Saison, die ist so langsam auch Durchschnitt gewesen, aber in den Playoffs, da sind die, also eigentlich können für die Patriots, die kann man gleich in die Playoffs schicken und die spielen trotzdem gut. Die brauchen die Vorsaison eigentlich gar nicht, so die Regular Season.
Aber es war ja spitz auf Knopf, dieses Spiel, gerade gegen Jacksonville. Du hast es gesagt, die erste Halbzeit war lausig. Du hast es dann auch gesagt, es gab diese Adjustments der Patriots. Dann hatte sich ja auch noch Rob Gronkowski verletzt, der mit einer Gehirnerschütterung dann den Rest des Spiels ausgefallen war. Ich persönlich habe zwischendurch nicht mehr dran geglaubt, dass die Patriots das noch drehen können. Warst du dir die ganze Zeit sicher, dass sie das noch drehen können?
Naja, ich glaube, du hast auch den Super Bowl vergangenes Jahr noch
im
Gedächtnis. Da lagen sie noch deutlicher zurück. Zur Halbzeit war es hier bloß, glaube ich, 13-7 oder 14-7, die sie hingelegen haben. Da gab es ja dieses ominöse 28-3 gegen die Atlanta Falcons. Also man darf die Patriots, egal ob sie jetzt ein Score, einen halben Score, also ein Field Goal, oder ob sie jetzt 4 Scores auseinanderliegen, darf man die nicht abschreiben. Solange die irgendwie atmen, musste die auch wirklich immer auf der Rechnung haben. Und bei dem Halbzeitstand war ich von den Punkten her, war ich mir deutlich sicher, dass das noch ganz, ganz eng wird, beziehungsweise sogar noch umschlagen kann. Von der Spielweise der ersten Halbzeit der Jaguars hätte ich gedacht, naja, wenn sie das weiter durchziehen können, dann haben sie eine gute Chance. Aber sie haben es nicht durchziehen können, weil der Gegner es nicht zugelassen hat. Und man muss immer sagen, das ist jetzt das Phrasenschwein, man spielt immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Und die Patriots haben halt in der zweiten Halbzeit so gut wie nichts mehr zugelassen, haben das Laufspiel zugemacht, haben dazu gezwungen, Blake Bortles mit dem Arm sie zu schlagen, und das funktioniert halt einfach nicht. Und dadurch haben die Patriots sich in Position gebracht, und wenn man Tom Brady mit 6 Minuten auf der Uhr nochmal den Ball gibt, ist man selber schuld, weil dann wird man bestraft.
Ja. Eine persönliche Bemerkung nochmal gerade, der Trade von Jimmy Garoppolo, hast du das verstanden?
Ja, das war aus Sicht der 49ers auf jeden Fall sinnvoll.
Ja, die 49ers,
aus Sicht der New England Patriots war es wahrscheinlich so ein bisschen ja Drängen des Spielers, weil Garoppolo wollte spielen, das ist klar. Tom Brady hat gesagt, ich spiele noch, bis ich hier vom Feld getragen werde. Und das war ein großer Deal, den sie da gezogen haben insgesamt, weil es war ja auch so vereinbart worden, dass die 49ers dann heuer entlassen und sie dann heuer als Backup nach New England holen. Da war so ganz, ganz viel drumherum. Ich kann aber Bill Belichick verstehen, der gesagt hat, ich wollte ihn nicht unbedingt loswerden. Ich hätte ihn gerne aufgebaut als meinen Nachfolger, weil man sieht ja, was er bei den 49ers hingelegt hat. Da hat er ja sogar dafür gesorgt, dass die Hotdogs im Stadion besser spielen. So gut hat er gespielt. Also das sind wirklich Varianten gewesen, die hatte ihm keiner zugetraut. Es sind schon einige gute Quarterbacks als Backups von New England weggegangen. Die sind dann irgendwann in der Versenkung verschwunden, weil sie es nicht gerissen haben. Aber Jimmy Garoppolo ist ein anderer. Der hat halt wirklich gelernt. Der ist ein guter Junge. Der hat den Überblick, der hat die Mobilität. Der hat den Wurfarm. Und der hat halt gezeigt, dass das kann. Wahrscheinlich beißen sie sich jetzt so ein bisschen in den Hintern bei den New England Patriots, weil sie gar nicht gewusst haben, was für einen Superathleten und tollen Quarterback sie da haben und für einen Teamleader. Weil er hat ja nur 4 Spiele bisher bei den Patriots gespielt oder 3, 3,5 waren es eigentlich. Und dadurch konnte er noch gar nicht so zeigen, was er wirklich drauf hat. Und dass er jetzt eine gesamte Franchise plötzlich wiederbelebt hat bei den 49ers, das ist natürlich dann schon schade. Robert Kraft wird sich sagen, na gut, dann holen wir uns den nächsten. Der Besitzer der New England Patriots, der hat ja das Vertrauen in seinen Headcoach und seine Scouts. Ich glaube auch, dass Bill Belichick sich wieder einen sucht, der formbar ist, der genau so nachgezogen werden kann und zum Brady-Klon dann quasi hochgezogen werden kann. Sie haben noch ein bisschen Zeit. 1, 2 Jahre wird Brady noch spielen und in der Zeit müssen sie sich ihren Backup-Quarterback und ihren Starter für die Zukunft müssen sie sich holen. Weil heuer wird es nicht sein auf Dauer, das ist klar. Der ist ein Mann zum Handoff geben und um 5 Pässe zu werfen, dann ist es okay. Aber der wird in der nächsten Saison, so sich Brady da nicht verletzt, nicht ein Spiel machen.
Ich habe erwachsene 49ers-Fans gesehen, die Tränen in den Augen hatten, nachdem sie dann Garoppolo zum 2. oder 3. Mal haben spielen sehen. Also wie du gesagt hast, eine ganze Franchise ist neu belebt worden. Die spielen aber nicht im Super Bowl. Am Sonntag gibt es jetzt ab 0.30 Uhr den Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Philadelphia Eagles. Was sind die Punkte, auf die es ankommt bei beiden Mannschaften deiner Meinung nach?
Ganz klar, dass das erste Phrasenschwein wieder, um es zu füllen, keine Fehler machen. Also wer Fehler macht, verliert. Und ein Footballspiel lebt davon, dass der Gegner zu Fehlern gezwungen wird, beziehungsweise Fehler ausgenutzt werden. Beide Mannschaften dürfen nicht overpacen, das heißt also, sie dürfen nicht in das Spiel reingehen und gleich alles zeigen, sondern sie müssen erstmal ein bisschen abtasten. Das wird ein Spiel sein, was nicht gleich mit offenem Visier gespielt wird. Und die Philadelphia Eagles, ganz klare Geschichte, gib Nick Foles ein bisschen Zeit, lass die Running Backs laufen, weil da sind die Patriots schlagbar mit ihrer Lauf-Defense. Und so lange wie möglich auf dem Feld bleiben, dann die beste Defense, die gegen New England spielen kannst, ist mit deiner eigenen Offense auf dem Feld sein. Weil dann ist Tom Brady nicht drauf mit seinen Waffen, die er dabei hat. Und dementsprechend heißt es für Philadelphia ganz, ganz viel Zeit von der Uhr nehmen, selber ein paar Punkte machen und wenn es geht, jeden Drive irgendwie mit Punkten oder guter Feldposition abschließen. New England muss nichts anderes machen, als das, was sie die ganze Zeit gespielt haben. Sie lassen relativ viel Yards zu und sind in den Statistiken kassierte Laufyards und Passyards relativ weit hinten, aber sie sind in den entscheidenden Momenten hellwach. Das heißt, in der eigenen Endzone, also in der eigenen Red Zone, da machen sie ganz, ganz wenig Fehler, erobern sehr viele Bälle des Gegners, zwingen den Gegner dann vielleicht ein kleines Wagnis rein, um dann selber den Ball zu erobern und damit gewinnen die ihre Spiele. Und wenn Tom Brady selber den General wieder spielen kann auf dem Feld und seine Bälle verteilt, Gronk wahrscheinlich fit sein wird, Rob Gronkowski, Amendola wird fit sein, Hogan wird da sein und dann haben sie plötzlich noch 4, 5 andere Leute, die den Ball aus dem Backfield fangen mit White, mit Gillisley, mit dann vielleicht sogar noch Dion Lewis und so weiter, die Running Backs, die dahinter stehen. Das wird richtig interessant und je nachdem, wer seinen Gameplan vorher, glaube ich, besser präpariert, hat auf jeden Fall die bessere erste Halbzeit. Und was in der zweiten Halbzeit passiert, das wissen wir. Da gibt es dann eine Aufholjagd, egal von wem.
Gibt es so 1, 2 Schlüsselspieler aus deiner Sicht bei beiden Teams, die über ihre Verhältnisse spielen müssen, beziehungsweise die genau auf ihre Verhältnisse spielen müssen, dass sie zum Leisten imstande sind?
Naja, bei Nick Foles muss man natürlich von den Eagles sagen, dass er genauso fehlerfrei spielen muss wie in den bisherigen Partien, die er gespielt hat in den Playoffs. Das heißt also, sehr, sehr hohe Passeffizienz zu haben, wenig Fehler zu machen, gute Entscheidungen zu treffen, Die Wide Receiver sind alle über dem Durchschnitt. Die können alle wirklich kurze Routen, tiefe Routen laufen. Zach Ertz als Tight End ist super gut. Ich glaube, die beiden Running Backs, da wird es natürlich auch sehr interessant sein, wie Blunt, der letztes Jahr noch bei den New England Patriots den Super Bowl gewonnen hat und jetzt bei Philadelphia spielt, wie motiviert er sein wird gegen sein altes Team, mit dem er zweimal schon den Super Bowl geholt hat. Also das Laufspiel der Eagles wird richtig interessant werden. Und da müssen Ajay und LeGarrette Blunt müssen da, glaube ich, wirklich deutlich noch besser sein als das, was sie in den letzten Wochen gezeigt haben. Noch agiler, noch mehr Power haben. Dann haben die Eagles eine gute Chance, weil sie damit dann das Spiel kontrollieren. Bei den Patriots wird es darauf ankommen, wie gut die Defense spielt. Und da gibt es eigentlich nur ein oder zwei Varianten. Malcolm Butler muss aufpassen, dass er den besten Receiver dann auch wirklich abdecken kann. Und Flowers muss vorne in Kombination mit Van Noy dafür sorgen, die Defense Ends und Defense Tackles müssen dafür sorgen, dass Nick Foles nicht zu viel Zeit hat. Dann können sie da auch einen Fehler erzwingen, weil wenn er ein bisschen unter Druck kommt, er ist nicht unbedingt der Mann, der im Weglaufen noch gute Entscheidungen trifft. Deswegen ein Pocket-Passer ist er wirklich fast unschlagbar. Aber wenn man ihn unter Druck setzt, dann macht er dann auch die ein oder andere schlechte Entscheidung. Von daher, es kommt eher auf die gesamte Defense der New England Patriots und auf das Laufspiel der Philadelphia Eagles an. Das sind wahrscheinlich die Schlüssel zum Sieg.
Jetzt habe ich es vollmundig angekündigt. Wer gewinnt denn den Super Bowl?
Ich wünsche mir, dass es die Philadelphia Eagles machen. Ich glaube aber, dass es die New England Patriots wieder durch das Fünkchen mehr Erfahrung, weil die haben halt in ihren Reihen, wenn man jetzt mal eine Zahl vergleicht, die Philadelphia Eagles haben 9 Spieler, die schon mal einen Super Bowl gewonnen haben. Die New England Patriots haben alleine vom letzten Jahr 38 Spieler noch dabei, die wissen, wie es geht. Und wenn es hart auf hart kommt, was ich glaube, es wird kein Shootout, also kein Blowout werden. Also keine Mannschaft wird da mit 15, 20, 30 Punkten davonrennen. Das wird immer eng sein, das wird nachher nochmal spannend werden. Ich glaube, es wird auch ein ganz knappes Spiel, wahrscheinlich so mit 3 Punkten Unterschied oder vielleicht lass es 4 sein. Und da wird dann die Entscheidung wahrscheinlich wieder so sein, dass die Patriots am Ende die etwas glücklichere Mannschaft ist.
Ihr von RAN NFL übertragt das natürlich auch. In welchem Rahmen, beziehungsweise wie macht ihr das am Sonntag?
Wir fangen schon um 20.15 Uhr an mit der Ramp-Up-Show, also die Pre-Game-Show zum Super Bowl auf ProSieben Max. Da werden Carsten Spengemann, da wird Volker Schenk und ich und noch ein Gast aus der NFL mit dabei sein. Ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf, deswegen halte ich das mal als Gast aus der NFL einfach offen.
Ja.
Also wir werden im Studio Rückblick auf die Saison haben, auf die Playoffs, Ausblick und natürlich ein paar Insider-Talks mit unserem NFL-Gast dann führen. Und dann geht es quasi direkt rüber. Um 22.50 Uhr beginnt dann die Übertragung auf ProSieben, auf dem großen Brudersender. Und dort sind dann vor Ort Jan Stecker mit Christoph Domisch und Patrick Isume und Sebastian Vollmer, die dann quasi die Vorberichterstattung machen und durch das gesamte Spiel dann leiten werden.
Sehr, sehr schön. Am Sonntag geht es dann los, beziehungsweise gibt es den Super Bowl aus Minneapolis auf RAN NFL, beziehungsweise ProSieben Max erst und dann ProSieben. Das war Roman Motzkus, der die ganze Saison schon für RAN NFL mit begleitet hat, der live übertragen hat, mit seiner Einschätzung zum Super Bowl, beziehungsweise seinem Rückblick auf die letzten Wochen in den Playoffs. Vielen Dank, Roman.
Sehr gerne. Bis bald.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.